Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Wir haben heute die Großelternperspektive. Und ich freue mich total, dass ich zwei ganz bewusste Großeltern einladen durfte, die auch Therapeuten sind und deswegen auch den Blick des Therapeuten haben auf die Kindheit, auf die Geburt und auf diese frühe Zeit. Ganz herzlich willkommen, liebe Sabine und liebe Heimo.
Dankeschön. Ja, schön, dass wir dabei sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja. Sehr gerne. Ihr könnt ja erst mal sagen, wie kamt ihr dazu, dass ihr jetzt da seid, wo ihr jetzt seid, also was ist so eure berufliche Werdegang, so die wichtigsten Sachen?
Ja, wichtigste Teil, dass es in meinem Leben ganz klare zwei Teile gibt. Der eine Teil war ungefähr, bis ich 30 war. Da war ich eigentlich ein sehr, sehr ängstlicher Mensch, das hat natürlich sehr viel mit meiner Familiengeschichte zu tun, der dann eigentlich Wege suchte. Und dann irgendwann habe ich diese Wege gefunden. Ich bin ein spirituelles Suchen entstand dann. Der Weg hat mich dann auch weit viel nach Indien geführt und letztendlich auch dazu bewegt, dass ich Ausbildung gemacht habe in die Richtung Psychotherapie, in Körpertherapie. Ausbildung. Der wesentliche Faktor, der dann dazu kam, war Bert Hellinger, die Familienaufstellung. Und als ich das dann erlebt habe, da habe ich gesagt, das will ich auch lernen, auf jeden Fall. Was die spirituelle Suchen angeht, war auch interessant, Bert sagte mal darüber, das meiste spirituelle Suchen ist nichts weiter als die Suche nach dem noch nicht genommenen Vater und der noch nicht genommenen Mutter. So hat er das formuliert. Während ganz viele Sachen von ihm mir sehr geläufig waren und eigentlich ich sie leicht verstanden habe, ging mir das ein Stück quer, wo ich dann wusste, okay, das hat was mit mir zu tun. Und natürlich war es auch genauso, sodass die spirituelle Suche eigentlich die Suche nach Halt und nach Richtung und nach Führung irgendwie war. Und das hat gut hingehauen. Ich bin dann viele, viele Male nach Indien gefahren, durch ganz Indien durch, Ashrame besucht und so weiter und fand dann aber der wichtige Teil immer mehr zu meinem eigenen Herzen. Da waren zum Beispiel Ashrame dabei, wie der Ramana Maharshi Ashram in Tiruvannamalai, der für mich sehr wesentlich und die Frage nach dem Wer oder was ich eigentlich bin, das ist eigentlich die Zentralfrage meines Lebens. Und damit kam etwas in mein Leben hinein, eine Führung, die aus dem sehr, sehr ängstlichen und eigentlich gar nicht hinaus in die Welt wollen und gar nicht wussten, wie das geht überhaupt, aus diesem Heimo Sölter jemanden machte, der plötzlich spürte, doch da muss ich lang gehen und dem folge ich und da gehe ich lang. Und das hat in meinem Leben mein ganzes Leben umgekrempelt. Daher, das hilft mir natürlich auch in der Therapie eigentlich überall, dieses Empfinden so der, wie man sagen, der eigenen inneren Stimme, der Stimme, die aus dem Herzen kommt. Und natürlich ist damit einhergegangen, dass für mich etwas, was größer ist als wir, also wo wir herkommen und auch wo wir hingehen werden, dass jeder sterben muss, weiß er. Aber danach hört dann die Frage auch schon auf. Das heißt, die Frage, wo geht es denn da überhaupt hin? Das ist für mich eine wesentliche Frage und das ist für mich etwas, was ganz real, also nicht nur in irgendeine Kirche oder sowas gehört, weil es für mich auch nicht unbedingt zu Hause, sondern in meinem Leben eine Gegenwart zu spüren, die mich leitet und lenkt und die auch noch da ist, wenn irgendwann dieses Leben vorüber ist. Das ist der Zentralpunkt, der natürlich auch für unsere Familie dann wichtig war und dann gebe ich mal.
Und noch ist.
Und immer noch ist, ja. Und weiter ist natürlich.
Ja, ich bin Krankengymnastin geworden, weil ich gerne anderen Menschen helfen wollte und kein kleines Latinum, großes Latinum hatte für Medizin und Psychologie. Mein Vater mir mit Enterbung drohte. Da habe ich gedacht, okay, mache ich eine Kombination. Und dann bin ich Krankengymnastin geworden und habe 10 Jahre eine eigene Praxis gehabt, vielen Menschen geholfen. Und ich wurde aber immer unerfüllter und immer leerer. Je mehr ich den Menschen gab, desto leerer wurde ich. War verheiratet. Kinder waren damals überhaupt kein Thema. Und dann habe ich Heimo kennengelernt. Und in dem Moment, wo wir uns die Hand gegeben haben, hat etwas in mir gesagt, du bist zu Hause. Mhm. Da war ich verheiratet, hatte mit meinem ersten Mann gerade das Haus der Schwiegereltern umgebaut und war mitten in Arbeitsprozessen. Aber ich habe gemerkt, da leuchtet etwas durch ihn hindurch. Das ist auch in mir und das will ich wieder haben. Mhm. So würde ich das im Nachhinein beschreiben. Und Als meine Mutter mit starb, da war ich 17 und in dem Moment habe ich das große Ganze aus meinem Leben ausgesperrt, habe gesagt, mein lieber Freund, für uns beide ist jetzt Feierabend. Mhm. Bis dahin war ich ein sehr gläubiges Kind und junges Mädchen und habe immer gewusst, dass es eine Präsenz gibt, die größer ist als ich. Aber mit dem Tod meiner Mutter in so frühen Jahren, das ging einfach nicht. Da habe ich gesagt, so Feierabend. Und ich habe zunehmend gemerkt, auch durch unsere Gespräche und so, dass mir aber dieses Große in meinem Leben fehlt. Und dann bin ich mit meinem ersten Mann nach Portugal gefahren und da gab es ein großes Marienkloster, da war eine Marienerscheinung, haben sie ein Kloster gebaut und ich bin dann allein mit einer lebensgroßen Marienstatue dort gewesen und habe diese Maria angeschaut und bin plötzlich auf meine Knie gesunken, habe bitterlich geweint und habe gesagt, Gott, bitte nimm du mein Leben wieder in die Hand, ich krieg's alleine nicht gebacken. Mhm. Und das hat es in mir wohl sehr ernst genommen. Von dem Moment an, kann ich wirklich sagen, läuft mein Leben wie auf Schienen. Nicht geradeaus immer und nicht immer da, wo ich das eigentlich gerne möchte, aber wirklich geführt und also ich fühle mich seitdem...
Also es gibt auch holprige Schienen.
Natürlich gibt es auch holprige. Oder mal passen die Spuren nicht zusammen oder so. Aber seit dieser Zeit läuft es wirklich wie auf Schienen. Mein erster Mann hat sich kurz danach von mir getrennt, hat sich verliebt und so weiter und so fort. Der Weg war frei für Heimo und mich. Und ja, und dann sind wir zusammengekommen und es hat unser Leben tatsächlich bis heute geführt.
Ich muss vielleicht noch eins hinzufügen. Als ich so zwischen 20 und 30 war, da wusste ich, also wenn es um Familie und Kinder ging, das habe ich sofort reißaus genommen. Das ging auch so schnell, dass ich es fast nicht mal mehr wahrgenommen habe, weil ich gefühlt habe, dass ich der Verantwortung überhaupt nicht gerecht werden kann, dass ich den Boden nicht habe, um das zu bewerkstelligen. Und das hat sich dann auf diesem Weg und zu dem zu mir finden so deutlich geändert, dass dann als wir zusammenkamen. Ich hatte ohnehin schon eigentlich damit abgeschlossen, dass es in diesem Leben wahrscheinlich nicht Familie und so gibt. War mir ja auch gar nicht unrecht im Grunde genommen aus der Situation, aus dieser doch sehr ängstlichen Situation. Und dann hat sich das also doch sehr, 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 sehr deutlich geändert. So sind wir zusammengekommen und in unserer zur Hochzeit waren wir schon zu dritt. Es war nicht sichtbar, aber Angela war schon unterwegs. Und das hat sich so verändert, dass ich durch diese innere Führung wusste, das musste so machen. Also das ist überhaupt gar kein, dieser Zweifel, der so riesig war vorweg, der war komplett gewichen. Das ist wirklich, finde ich nach wie vor immer sehr noch erstaunlich, dass einfach diese Sicherheit dadurch entstanden ist. Und das ist natürlich der Weg zu dem eigenen Herzen, der natürlich auch dieser Weg, der gesagt hat, okay, da gibt es noch ein paar deutlich unerledigte Dinge mit deinen Eltern, lieber Heimo, und da musst du auch hin. Mhm. Und das ist dann auch passiert. Das ist dann auch auf dem Weg dieser Führung passiert.
Ja. Ja, also das ist so mein Weg. Ich habe dann relativ bald meine Praxis verkauft, weil ich gemerkt habe, 12 Stunden am Tag für andere da sein ist zwar ganz schön, und das ist aber nicht mehr meins. Ja, und dann sind wir kurz darauf zusammengekommen und haben dann unsere Arbeit gemeinsam gemacht. Ich habe eben auch diverse Weiterbildungen in körperorientierter Psychotherapie und so haben wir dann zusammengefunden und arbeiten jetzt seit 27 Jahren, leben und arbeiten wir gemeinsam.
28. Noch eine Anführung, die Arbeit von dem Bert Hellinger, die hat unglaublich viel Boden da hineingebracht, natürlich in die Arbeit und in dem Moment, wo man sich mit den Schwierigkeiten anderer Menschen natürlich auch auseinandersetzt und Wege sucht, ist das natürlich auch immer ein Lernen für das eigene Leben und auch natürlich hinterfragen, ach so, wie ist denn das bei mir, mit meinen Eltern, mit meinem Vater, mit meiner Mutter. Ja. Und infolgedessen hat man, wenn man so einen Weg beschreitet, natürlich einen ganz großen Vorteil, weil man jeden Tag daran im Grunde genommen auch an der eigenen Geschichte mitarbeitet. Mhm. Mit jedem Klienten, der kommt, der hat natürlich eine andere Geschichte, aber letztendlich gibt es ganz viele Parallelen und ganz viele Punkte, wo man angestoßen wird, okay, da muss ich auch hinkommen, da muss ich auch hinschauen.
Also das, was man anderen sagt, lernt man ja auch für sich selber.
Ja, und entwickelt sich weiter dadurch. Mhm. Und was für Menschen kommen heute zu euch in eure Praxis, die mit Kindheitstraumen zu tun haben oder mit unverarbeiteten Sachen aus der Kindheit und so?
Was ich so sehen kann, ist, dass das, wo wir hingewachsen sind, dann auch also was unser nächster Schritt war, das kam dann auch als Klientel. Also ob das jetzt verstorbene Zwillinge waren oder SS-Geschichten, wo es Verbindungen mit den Opfern gab, ob das Trennungen der Eltern waren. Also was wir so für uns erlebt und erledigt haben, in Häkchen erledigt, das kam auch wie um uns zu fördern, wachsen zu lassen, immer wieder als Menschen in unsere Praxis mit diesen Themen eben. Und heute, wir machen ja nicht mehr so viel.
Es kam eigentlich wirklich dann am Ende die ganze Bandbreite. Ja. Ja. Und dass die Kindheit dabei einen extrem wichtigen Rolle dabei spielt, das war uns zwar von Anfang und auch in diesen, sagen wir mal, Ausbildung und Fortbildung in Richtung humanitäre Psychologie, war das natürlich auch schon bekannt. Aber welchen doch massiven Stellenwert genau der Anfang des Lebens, natürlich die Geburt, die Schwangerschaft, Geburt und auch die, vor allem die danach folgenden Jahre machen, das ist uns natürlich in diesen 30 Jahren sind es so fast, ne? Und mit den unglaublich vielen Menschen. Also das ist so augenfällig, dass diese Grundlage die Grundlage für das Leben eines Menschen ist, ja. Dass man gut daran tut, wenn man zum Beispiel Eltern wird, dass man weiß, okay, da gibt es bestimmt so manche Fehlstelle und da will ich auch hinschauen, damit ich mir da vielleicht Kraft hole, die mir vorher gefehlt hat.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Da ist der Bogen zum Thema. Genau. Ihr seid dann Eltern geworden und ihr seid heute schon Großeltern. Was war denn, wie habt ihr damals die Schwangerschaft und Geburt erlebt und im Verhältnis zu heute? Was hat sich geändert?
Also ich war damals schon eine sehr in Häkchen moderne Schwangere. Ich war eine der wenigen, die gesagt haben, ich möchte das Kind zu Hause bekommen und im Wasser. Mhm. Und die Hebamme, die ich hatte, ich habe sie gesehen und habe gewusst, wir passen nicht zusammen. Ich hätte sagen müssen, ich suche mir eine andere. Mhm. Da ich aber ein sehr angepasster Mensch damals war, habe ich das nicht gemacht, sondern bin mit jemandem gegangen, mit dem ich eigentlich nicht auf einer Wellenlänge war, der meinem Herzen auch nicht nah war. Mhm. Und wir haben das aber mit der Hilfe dieses großen Ganzen oder der Göttin in mir oder wie immer das man bezeichnen möchte, war eine ganz klare Kommunikation mit dem Kind. Das Kind hat auch gesagt, es möchte keinen Ultraschall weiter. Und ich habe mich wirklich sehr danach gehalten. Wir haben viel gesungen, haben viel meditiert, haben gebetet. Heimo hat gearbeitet und ich habe eben mich um den Nestbau und so gekümmert. Und es war eine sehr, sehr schöne und durch diese Kraft in mir, langsam heranreifende Kraft in mir, auch eine sehr heilsame Zeit. Natürlich habe ich zu der Zeit meine Mutter sehr vermisst. Es gab niemanden, mit dem ich reden konnte, niemanden, mit dem ich über meine Ängste bezüglich der Geburt sprechen konnte oder ob ich dem allen gerecht werde oder sowas. Das hat mir schon sehr gefehlt. Und das erlebe ich als einen großen Unterschied eben zu unserer Tochter, die mit mir über all das reden kann und wo ich natürlich auch gerne mit einem offenen Herzen und einem liebenden Herzen einfach für sie da bin. Das hab ich nicht gehabt. Und die Geburt selber war dann so, dass ich zu Hause im Wasser saß, mein Mann an meiner Seite und wir haben jede Welle schön gemeinsam veratmet und haben spirituelle Lieder gesungen, sodass es möglich war. Und dann ist mein Mann rausgegangen, um das warme Wasser zu erhöhen und in dem Moment sind meine ganzen Ängste über mich geschwappt und dann habe ich gesagt, bitte ruf die Hebamme an. Und dann hat er die Hebamme angerufen, obwohl er gefühlt hat, dass es nicht richtig war.
War natürlich auch damals zur Zeit, also das ist ja das erste Kind, man hat ja gar keine Erfahrung davon. Ne? Yeah. Deswegen ist es immer eine unsichere Situation. Vielleicht mal ein kleiner Exkurs. Früher war es sicherlich, also je mehr größer die Gruppen sind oder die Familien sind, umso mehr Frauen gab es natürlich zwangsläufig. Die haben das alles schon durchgemacht und hinter sich und die wissen, wie das geht und können damit natürlich dem Paar, was jetzt das erste Kind bekommt, natürlich eine Sicherheit vermitteln, die beiden, also wir natürlich auch so nicht hatten. Mhm. Na, und dann habe ich da angerufen. Ne?
Dann kamen sie auch und in dem Moment, wo er sie erreicht hat, hat das stagniert und
waren die Wellen weg,
naja,
war alles weg.
War alles weg und dann ist sie im Krankenhaus geboren mit Sauglocke leider noch, aber mein Mann hat dafür gesorgt, dass sie auf meinen Bauch kam und so all die Dinge, die damals noch nicht so üblich waren, die wir uns aber vom Herzen gewünscht haben, die hat er dann schon, da hat er schon für gesorgt und wir sind auch gleich nachher wieder nach Hause gefahren und haben sie dann zu Hause weiter betreut. Ja, das habe ich mir lange Zeit nicht verziehen, dass ich da nicht auf meine innere Stimme gehört habe, dass ich da so viel Angst hatte. Aber ich muss auch sagen, ich habe diese Kraft, diese unglaubliche Kraft, die durch ein, in einer Schwangeren wirkt und einer Gebärenden, die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
Das, was dich da erwartet.
Was, nein, was da durch mich hindurch für einen
darauf ist man nicht vorbereitet.
Nein, überhaupt nicht. Ja. Ich habe mit Schwangeren gearbeitet, ich habe bei Geburten mit Frauen gesessen, aber das konnte mir niemand erzählen. Das hätte ich auch gar nicht glauben können. Mhm. Und deswegen, glaube ich, war ich so überwältigt, dass die Angst einfach größer war als das Vertrauen.
Mhm. Ja. Ja, und dann sieht man, was das ausmacht, wenn man in einer Kleinfamilie lebt, wo man das eben überhaupt nicht von ringsherum kennt und was das für einen Unterschied macht, wenn man ganz normal damit aufwächst, dass das eben, dass ringsherum vielleicht die Frauen Kinder bekommen und dass man das dann schon mal erlebt und schon mal reinschnuppert und dann so damit reinwächst. Und mit diesen kleinen Familien, dass man das eben einfach gar nicht hat und da so viel Unsicherheit entsteht. Ja.
Also durch den Wegfall einer größeren Familie ist uns wirklich im Leben viel weggenommen. Mhm. Also das ist wir erleben jetzt das Gegenteil. Wie gesagt, das war keine, was wir vorhin gesagt haben, das ist ja keine geplante Sache gewesen, aber wir wohnen ja jetzt hier zusammen. Das heißt, wir können die andere Seite jetzt übrigens, was Menschen vielleicht vor langer Zeit noch hatten, die können wir jetzt auch erleben. Ne? Vielleicht will ich noch berichten, für mich ist das ziemlich natürlich gewesen, dass ich für das Außen sorge. Das war natürlich auch während der Schwangerschaft, aber vornehmlich natürlich, als Angela dann da war. Das war irgendwie eigentlich ganz Reibung. Es war mir völlig klar, ich sorge für das Außen, was immer das Außen jetzt braucht, das mache ich auch. Und du kannst dich um das Innen kümmern. Und wir natürlich haben wir viel mit unserer Tochter dann schöne Zeit und auch eigentlich schöne Situationen erlebt.
Ja, und ich habe diesen Raum, den sie mitgebracht hat, 3 Wochen lang einfach nur genossen. Ich bin nicht einmal rausgegangen. Ich habe sie gestillt und Heimo musste ja dann in die Einzelzungen. Und wenn er nach Hause kam, dann sagte er immer, du strahlst. Und ich so, das bin das ich nicht, so das ist unser Kind.
Das war das so ist unsere Tochter, Raum, ja. So ein angenehmer und so ein weiter und so ein stiller und so ein schöner Raum, den sie mitbrachte oder den der Mutter und Kind dann waren, wo ich mich eigentlich dann nur dahingesetzt habe, einfach mit wohlgefühlt habe. Ne?
Ja. Und ich wollte auch keinen Besuch haben und
genau,
nichts. Ich wollte einfach dieses Sein mit ihr genießen. Das war wirklich toll. Und wie sie genommen hat beim Stillen und wie gerne ich gegeben habe und dieses so, diese ganze Unvoreingenommenheit und wenn sie die Augen aufgemacht hat, diese tiefe Liebe, die daraus gestrahlt ist, also das kriege ich heute noch Gänsehaut.
Das war für uns beide auch so spürbar, dass wir da eigentlich diesen Raum nur stören würden, würden wir da jetzt irgendjemanden einladen und würden wir irgendwas Besonderes machen. Der Raum wollte das einfach nicht und wir haben uns einfach sind dem mitgegangen und so waren das 3 Wochen. Bis
3 Wochen habe ich
natürlich haben wir die Familie unterrichtet, dass sie da ist und so weiter. Aber wir haben da keine Feier, nicht irgendwie raus. Es war einfach still und schön. Herrlich.
Ich will noch dazu sagen, dass ihr die Eltern von Angela seid, wo ich Angela und Carsten im Interview habe. Deswegen ist das auch total, beziehen wir uns auch immer auf den Namen. Und ihr habt ganz viel richtig gemacht. Die beiden sind so tief und so fein, wie sie sprechen. Also ich empfehle wirklich allen, auch das Interview anzugucken von den beiden, um mal jetzt den Zusammenhang zu sehen.
Es ist auch eine große Freude, das zu erleben,
wie
sie immer mehr zu sich selber findet und beide auch finden und wie sie mit ihren Kindern umgehen. Und das ist schon einfach ein großes Geschenk, da so dicht dabei sein zu dürfen. Zwar in der zweiten Reihe und mit einem guten Abstand, was Verantwortung betrifft, aber mit der Liebe, die ist halt ungebrochen, ne? Für die Enkelkinder auch da.
Ja, dann können wir vielleicht jetzt gleich mal schon darauf eingehen. Ihr wohnt also zusammen, ihr unterstützt euch gegenseitig mehr oder weniger. Erstmal wahrscheinlich unterstützt ihr mehr die jungen Leute. Was ist denn der Vorteil oder wie war denn die Schwangerschaft von und die Geburt von den beiden dadurch, dass ihr so gemeinsam wart und nicht so als die beiden nicht so als Kleinfamilie? Also wie habt ihr das unterstützen können?
Also für mich war das wunderschön, dass Angela, da sie waren ja in München, als sie das mit dem ersten Kind, mit der Maya Felina schwanger war. Mhm. Und Carsten hat da noch gearbeitet. Und Angela, muss ich sagen, hat leider viel von meinen eigenen Ängsten. Meine Mutter hat meinen älteren Bruder verloren im 5. Monat und ich habe dann irgendwann Rückführungen gemacht, weil ich gemerkt habe, ich habe solche Angst, dieses Kind zu verlieren. Das kann eigentlich nicht meine sein. Ich habe ja noch kein Kind verloren. Das war ja mein erstes Kind. Ich war 37. Und dann habe ich Rückführungen gemacht und habe die Angst meiner Mutter gespürt. Mhm. Aber obwohl ich das aufgearbeitet habe, obwohl ich mich damit beschäftigt habe, das ausgedrückt habe, meiner Mutter zurückgegeben habe und so, hat unsere Tochter von diesen Ängsten auch genommen. Mhm. Und hat sich mir in der Schwangerschaft, auch vielleicht aufgrund der Entfernung, nicht ganz so zugemutet, wie sie das eigentlich hätte machen wollen und können. Mhm. Trotzdem hat sie mich gefragt, ob ich bei der Geburt dabei wäre, was für mich eine unglaublich große Ehre war. Mhm. Habe ich, also es sind meine schönsten Geschenke, außer unserer Hochzeit und Angelas Geburt, sind meine größten Geschenke, die beiden Mädchen, mhm, die ich mit auf die Welt bringen durfte. Nur das ist eben, wenn wir das nicht alles anschauen, dann bleibt das in uns stecken. Und sie hat viel von dem nicht nehmen können, was eigentlich da war. Und das hat sie bei der zweiten Schwangerschaft anders gemacht. Da haben wir gearbeitet. Wir haben unserer beider Geburt aufgearbeitet. Wir haben über meine Mutter gesprochen, über meinen toten Bruder und über unsere Fehlgeburt, die wir hatten, weil wir auch einen Bruder nach ihr verloren haben. Mhm. Und da ist sie mit der Lia ganz anders rangegangen. Das war eine ganz andere Geburt, ein kraftvolles, spirituelles Erlebnis für sie. Mhm. Und auch für Carsten und mich, die wir dabei sein durften. Das ist möglich, wenn wir uns diesem stellen, was da in unserem eigenen verborgenen Kinder- und Jugendschrank steckt. Das ist schon besonders.
Ja, und das ist eben, wenn man das nicht macht, wenn man, so ist ja oft so, dass in der Schwangerschaft sowas hochkommt, so diffus so ein bisschen, mhm, und wenn man das gleich wieder wegdrängt, dann hat das Einfluss auf alles, was danach kommt. Ja. Und das erlebt ihr in eurer Therapie heute, weil was passiert denn, wenn Erwachsene sich das nicht angucken und diese Ahnung, die da vielleicht hochkommt, wieder wegschieben und dann sagen, ach nee, ist mir zu schwierig oder gucke ich nicht an, was passiert dann?
Es ist schon schwierig, weil wenn Kinder auf die Welt kommen, ist das natürlich eine der, glaube ich, fundamentalsten Erlebnisse, die wir haben können. Ja. Und dass solche Erlebnisse, ich würde mal sagen, deutlich natürlich mehr bei der werdenden Mutter, die Türen an den Türen der Vergangenheit rüttelt, mhm, ne? Und dass dann natürlich manche Tür einfach schlichtweg aufgeht. Ne? Mhm. Das ist aufgrund der Naturgewalt, könnte man es ja nennen, ne? Eigentlich gar nicht verwunderlich. Und deswegen ist es eigentlich gut, wenn man weiß, die Geburt und auch Kinder bekommen und später auch, wenn die Kinder dann da sind, das rüttelt an der eigenen Kindheit. Mhm. Deswegen ist es gut, wenn in dem Weltbild bereits enthalten ist, dass die wesentlichen Jahre unseres Aufwachsens eigentlich die ersten 10 Jahre sind. Ja. Die ersten 10 Jahre, das sind die Jahre, in denen wir ganz viel durch Nachahmung lernen, in denen wir schlichtweg glauben, ich meine, wir glauben an einen Weihnachtsmann oder an ein Christkind, natürlich gibt es das nicht. Aber als Kind glauben wir gerne daran, weil die Augen dann leuchten. Wenn der Feenstaub dann auf dem Fensterbrett ist, wenn man das dann erzählt, dann leuchten die Augen und wir tun dem Kind ja einen Gefallen. Und das ist die Zeit, wo wir sowas glauben. 10 Jahre später, mit 15 oder 20, glaubt das keiner mehr. Das heißt, es muss ein ziemlicher Umschwung passiert sein zwischen den ersten 10 Jahren und dann lag es ja langsam in den Verstand hinein, verstehen mehr und dann verschwinden diese Sachen meistens auch mehr oder weniger. Und in den Zeiten, wenn wir verstehen, dass wir da unsere Lebensgrundprogramme bereits gesammelt haben, dann wissen wir zumindest, wo wir hingucken müssen. Und die Anzahl der Personen, die dazugehört, ist auch durchaus überschaubar, sind eben Vater und Mutter.
Manchmal auch die Großeltern. Manchmal noch ein paar andere. Und wir sind, wenn wir im Mutterbauch schon heranwachsen, wir sind Atmosphäre, wir nehmen das alles atmosphärisch wahr. Wir sind mit allem verbunden, es gibt keine Trennung. Und wir nehmen alles auf, was unsere Eltern denken, was unsere Eltern fühlen, die Ängste, die sie haben, die Zweifel, die sie haben, die Freude, die sie erleben. Das nehmen wir als Kinder auf. Und deswegen ist es vollkommener Quatsch zu versuchen, diesen Kindheitsschrank mit den traurigen Erlebnissen zuzuhalten weiterhin, weil das Kind fühlt es sowieso und verstrickt sich dann da hinein. Besser ist es tatsächlich zu sagen, nee, jetzt mache ich die Türen auf und suche mir auch vielleicht Unterstützung, spreche mit meiner eigenen Mutter, so dass möglich ist, wie war das eigentlich bei uns. Und wenn ich merke, dass da Ängste und Zweifel kommen oder auch beim Vater, dann kann man mit dem Kind schon kommunizieren und kann ihm sagen, du bist ruhig und geborgen in meinem Bauch, du kannst heranwachsen. Ich kümmere mich um das, was mich belastet. Du musst dich da nicht einmischen. Du bist hier bei mir sicher. Und so kann man das Kind von vornherein schon ein Stückchen mehr raushalten aus seinen eigenen unerledigten Geschichten.
Das ist total wichtig, weil jetzt, wenn man das so sagt, oh je, alle, die Kinder kriegen alles mit, dann bekommen vielleicht viele Schwangere oder viele die gerade schon Eltern geworden sind, bekommen vielleicht Schuldgefühle und sagen, oh je, was habe ich jetzt meinem Kind angetan oder was tue ich jetzt an? Und wenn man das immer wieder sich bewusst macht und mit dem Kind spricht, wirklich in Verbindung geht und dann sagt, das ist meins, das ist nicht deins, das musst du nicht annehmen, das ist eine total wichtige Sache, ne? Dass man sich um seine Sachen kümmern kann, aber dem Kind immer wieder sagt, du bist hier trotzdem sicher.
Das ist jetzt viele Jahre her aufgefallen in einem Kurs. Da war ein ganz kleiner Junge dabei, der konnte auch noch nicht sprechen und man hätte mit ihm nicht gesprochen, weil man ja davon ausgeht, der versteht mich gar nicht. Ne? Und der hat dann immer gestört und seine Eltern wollten etwas aufstellen, was für sie sehr wichtig war. Und dann, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, ich ging dann hin zu dem Kind und habe dem gesagt, habt ihm das so, wie wir jetzt erzählen, ganz normal, habt ihm erklärt, was das ist. Die Eltern wollen etwas lösen, was auch für ihn wichtig ist. Und er müsste sich einfach jetzt ein bisschen ruhig gedulden und so weiter. Und was hat das Kind gemacht? Es hat sich hingesetzt, hat die Eltern in Ruhe gelassen, damit die das Anliegen, weswegen sie gekommen sind, bearbeiten konnten. Und das, was mir eigentlich, das war richtig ein besonderes Erlebnis, weil da habe ich verstanden, ach, der versteht mich, er kann zwar meine Worte nicht, aber meine Absicht versteht er. Mhm. Das heißt also, was ich ihm sage, kommt unmittelbar an. Und dabei ist immer weiter aufgegangen, dass ich bemerkt habe, jetzt natürlich an den Enkelkindern auch, dass diese Enkelkinder, auch wenn die noch gar nicht sprechen oder sowas können, dass da drin eine Seele wohnt, die ist genauso, die ist nicht kleiner und nicht größer als meine. Sie hat nur erstmal einen kleinen Körper und einen begrenzten Geist, weil der noch nicht trainiert ist. Und wenn ich dann anfange, so mit diesem Gegenüber zu sprechen, dann kommt das irgendwie an. Das heißt nicht, dass jedes Wort, und natürlich, wenn es komplizierte Dinge sind, dann merkt man, das geht nicht, aber die ganz unmittelbar waren direkten, zum Beispiel wie bei dem kleinen Jungen, das kam an. Und daraus ist auch entstanden, ja, ich kann doch eigentlich im Grunde mit so einem Kind, ist ja, wir denken, wir sehen immer nur den kleinen Körper. Aber dahinter ist ja ein Bewusstsein, was das alles wahrnimmt. Ja. Und dieses Bewusstsein ist nicht kleiner als meins.
Ja.
Es ist nur in seinen Möglichkeiten, mit der Welt zu kommunizieren, erstmal eingeschränkt. Und es kommt ja auch hierher, weil es sagt, ich will das lernen. Ja. Also bringt mir das bei. Ja. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich mit diesem Kind einfach Dinge erklären, nicht kompliziert, ne? Auch nicht besonders einfach, um die es gerade geht.
Ja, vor allem, dass die Absicht spürbar ist, dass man, dass die Seele mit der Seele spricht, kann man vielleicht so sagen. Ja,
das kommt. Und da möchte ich gleich nochmal auf die Schuldgefühle eingehen. Jedes Kind, jede Seele, die auf diese Welt kommt, in diese Existenz kommt, die hat sich genau diese beiden Eltern, diese Großeltern, genauso ausgesucht. Und deswegen ist es völlig überflüssig, sich Schuldgefühle zu machen, ein schlechtes Gewissen zu haben. Keiner von uns kann anders sein, als er zu dem Punkt ist. Was man sich vornehmen kann, ist, dass man bewusst werden möchte und dass man dem Kind gegenüber wohlwollend ist und nicht glaubt, das Kind macht jetzt irgendwas, um mich zu nerven oder weil es einfach böse ist oder schlecht gelaunt oder so, sondern zu sehen, nein, das Kind ist ein Spiegel von mir. Das Kind kommt auch als mein Lehrer und will mir helfen, bewusster und wacher und klarer zu werden. So wie ich ihm helfe, in dieser Welt heranzuwachsen, so hilft es mir, meine eigenen Schattenseiten anzuschauen. Und das ist eine wunderschöne Verbindung. Und wenn man das verstanden hat, dann braucht man auch keine Schuldgefühle mehr zu haben. Mhm. Und was ich persönlich auch ganz wichtig finde, das habe ich auch mit Angela, wenn es so war, gemacht, dass ich ihr gesagt habe, du, ich habe da einen Fehler gemacht und das tut mir von Herzen leid.
Mhm. Wenn man das eigentlich jemand anders, einem anderen Menschen, Erwachsenen auch machen würde, würde auch sagen, du, das tut mir leid. Ja. Und nur dass der Körper, das ist das Einzige, was erstmal da scheinbar dazwischen steht, dass der Körper kleiner ist und man denkt, der versteht mich nicht, der kann das alles nicht. Und das stimmt
nicht.
Natürlich kommt es an, wenn ich dem Kind sage, also meinem Gegenüber, was jetzt noch einen kleinen Körper hat, ne? Wenn ich dem sage, du, das tut mir leid, habe ich falsch gemacht. Ne? Mhm. Denn die Seele gegenüber erwartet nicht von mir, dass ich perfekt bin, sondern freut sich darüber, wenn ich zum Beispiel Fehler eingestehen kann. Mhm.
Ne? Und lernt ja auch dann selber zu Fehlern zu stehen und dass Fehler nichts Schlimmes sind.
Und gleichzeitig ein wunderbares Bild, ach so, so kann man das machen. Man kann zum Beispiel Fehler auch einfach als Fehler sehen und sogar als was Gutes im Sinne von, Fehler machen wir ja, deswegen heißen die ja so, weil uns was fehlt. Mhm. Ja, und genau das, was uns fehlt, wenn wir das uns dann wiederholen, dann werden wir kompletter.
Und das ist der Sinn. Unsere Kinder. Ne?
Total schön, weil Kinder lernen durch Vorleben, also durch das Beispiel, genau. Und nicht, dass man sagt, du musst das und das machen. Und wenn sie die Eltern immer nur streitend und so erleben, dann lernen sie das. Und wenn sie aber lernen, dass die Eltern auch miteinander und auch dem Kind gegenüber auch zugeben können, wenn sie was eben nicht gut gemacht haben, dann lernen die Kinder das und dann tragen sie das in ihr Leben und machen das später.
Zu dem Streiten würde ich gerne noch sagen, wir haben ja auch, als Angela herangewachsen ist, wir mussten ja zueinander finden. Wir waren beide schon 38, als wir zusammenkamen, eine ausgewachsene, teilweise bei mir zumindest sehr verkorkste Persönlichkeit durch Kinderheimaufenthalte und so. Und wir haben schon ordentlich gestritten. Aber was wir uns... Wir haben immer gewusst, es gibt eine große Kraft und die bitten wir um Unterstützung. Und wenn unsere Tochter sich einmischen wollte, und das passierte tatsächlich, die kam zwischen unsere Beine.
Und wollte natürlich irgendwie, weil es für sie ein angstvolles Erleben war, was die Eltern jetzt machen, als wenn ihre Welt untergehen würde.
Ja.
So muss sie das erlebt haben. Ne?
Dann haben wir gesagt, geh du mal in dein Zimmer und spiel und du kannst die große Kraft bitten, dass wir wieder zusammenfinden und wir kommen wieder, wenn wir uns auseinandergesetzt haben. Und das haben wir immer gemacht. Wir sind immer zu ihr hingegangen, Arm in Arm und
haben gesagt, wenn wir uns wieder zusammengefunden
haben.
Das heißt, sie hatte am Ende, das war uns wichtig, sie hatte ja das Bild, dass sie streiten. Ne?
Ja.
Und was für sie sehr schlimm war, wie für jedes Kind schlimm ist. Ne? Deswegen, weil Kinder haben ja dann oft, die möchten am liebsten da Papa und Mama und dann möchten sie wieder zusammenhalten.
Ne? Ja.
Und wir haben aber dann gewusst, okay, jetzt muss er auch sehen, dass wir wieder zusammengefunden haben.
Genau.
Dass nicht irgend so ein getrenntes Bild bleibt, sondern dass das Bild, was sie dann hat, eben auch ist, okay, wir haben wieder zusammengefunden.
Also das ist auch wesentlich, dass man den Kindern beide Dinge beibringt, dass auch Streit dazugehören kann. Und wenn Carsten und Angela mal streiten, unsere ältere Enkelin, die kann ja schon sehr gut kommunizieren, die habe ich dann gefragt, hast du dann Angst? Und hat sie gesagt, ja, das tut im Herzen weh. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das verstehe ich. Und manchmal müssen Erwachsene auch laut werden dürfen. Die müssen auch ihre Gefühle ausdrücken. Schau, wenn du hingefallen bist oder wenn dir was wehtut, dann brüllst du ja auch ganz laut. Oder wenn du dich ungerecht behandelt fühlst. Und so müssen Papa und Mama das auch machen dürfen. Und wenn das so ist, du weißt aber, die beiden bleiben zusammen. Und die sind immer als Eltern für dich da, egal was auch passiert.
Wenn man dem Kind das auch erklärt, umso mehr kann man nicht vorbauen, dass sich das Kind nicht dennoch in die Geschichte da sozusagen seiner Eltern verstrickt. Aber man kann doch ordentlich vorbauen, dass das Kind wacher wird darüber. Ne?
Ja.
Und dass es sicher sein kann, sozusagen das große Ganze, das hilft uns schon. Wir bitten es auch, haben es immer gebeten. Und unsere Streits haben dann doch immer wieder zum guten Ende geführt.
Ich habe einige Trauungen, also freie Trauungen vorgenommen, weil ich mache gerne Rituale. Und da habe ich immer dafür gesorgt, dass das Paar eine Hochzeitskerze hat, die mit einem besonderen Gedicht benannt wird und von den Eltern übergeben wird, also von den späteren Großeltern. Und die angezündet werden kann in dem Moment, wo es schwierig wird, sodass man weiß, da wirkt etwas.
Ja.
Da hilft uns auch etwas, da hilft uns etwas. Wir sind nicht ganz alleine.
Und das Licht ist trotzdem da sozusagen.
Genau, auch wenn wir es gerade mal nicht sehen.
Und das sind total wertvolle, so kleine Praxistipps, was man so gut nachmachen kann, was gar keine große Sache ist, aber es muss einem bewusst sein. Also daran denkt man ja nicht, ne? Wenn man so in unserer Gesellschaft total schön.
Und die Maya Felina, die ist inzwischen schon so, wenn ich bin öfter mal berührt, wenn ich jetzt ein schönes Lied singe, ich fange wieder an, Gitarre zu spielen oder so, dann laufen mir schon manchmal die Tränen. Mhm. Dann fragt sie, Ami, bist du traurig? Dann sage ich, nein, ich bin berührt. Gut, wenn du traurig bist, dann gebe ich dir das auch zurück. Und dann fasst sie in ihr kleines Herz und gibt mir das dann zurück.
Oh, ist das süß.
Also so kann man Kinder tatsächlich, sie ist 4, ja. Und das macht sie schon seit über einem Jahr macht sie das schon, dass sie Dinge zurückgibt, wenn sie merkt, dass sie sich eingemischt hat bei uns.
Mhm.
Oder wenn wir ihr das auch sagen.
Ach, das ist schön.
Zu den Tipps würde ich gerne noch was sagen, Franka. Mir ist aufgefallen, wie wichtig auch die Paarbeziehung, die Pflege der Paarbeziehung ist, wenn man Eltern geworden ist. Gerade junge Eltern, die sind mit dem rund um die Uhr Eltern sein und das Kind schläft vielleicht schlecht, viele Kinder schlafen ja schlecht, wenn sie auf die Welt kommen, sind die eigentlich überfordert. Und das ist etwas, was Großeltern machen können, dass sie einfach ab und zu sagen, Leute, hier, freier Abend, ich bringe dein Kind ins Bett oder euer Kind ins Bett.
Kümmert euch mal um eure Paarbeziehung.
Kümmert euch mal drum, geht mal essen, geht mal ins Kino, geht mal wieder tanzen oder macht irgendetwas für euch. Das ist zum Beispiel ein großer Dienst, den die Großeltern machen können.
Und da ist aber natürlich schön, wenn man nahe zusammen wohnt, so wie ihr, dass die Kinder auch wirklich mit euch vertraut sind, wenn so wie heute oft die Großeltern sehr weit weg wohnen und die kleinen Kinder nicht so vertraut sind, kann man das nicht so einfach machen. Und das ist wieder, das können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, wie schön es eigentlich ist, wenn man in so einer Gemeinschaft lebt, dass man sowas machen kann, weil das so wichtig ist. Das erlebe ich auch, dass man, das heißt ja auch, dass die meisten Paare 2 Jahre nach der Geburt oder so eigentlich auseinandergehen oder ein sehr großer Teil, weil da am Anfang was verloren gegangen ist, weil sie am Anfang nicht geschafft haben, die Zweierbeziehung in diese Familie rüber zu retten. Und das ist sowas, was, ja, da könnt ihr vielleicht noch mehr dazu sagen. Was du gerade wolltest, ich weiß nicht.
Ist natürlich hier einfach, weil die einfach dann rennen ein Stockwerk hoch und dann sind sie da und sie können sich frei bewegen. Und natürlich ist es viel, viel einfacher, weil die Kinder dann in ihrer Umgebung, man muss sie nicht wegbringen, man muss sie nicht. Infolgedessen kommen mir manchmal immer mal wieder so Ideen, wie kann man denn zumindest teilweise in unsere Welt, die ja ziemlich zersplittert worden ist durch die, natürlich, durch die Industrialisierung sind Menschen von dem Wohnort, mussten sie immer weg zur Fabrik, sind also ganz täglich außer Haus. Dann, das löste sich ja immer mehr auf, dass eben jemand dann da irgendwie in der Stadt eine Arbeit findet und jemand anders dann 200 Kilometer weiter, die Eltern 200 Kilometer weiter wohnen. Und wie ist die Frage, ich habe da noch keine Lösung dafür gefunden, aber wie kann man zum Beispiel dafür sorgen, dass man wieder mehr, dass man den großen Vorteil, den eigentlich größere Familien mit mehreren Generationen bilden, dass man den einfach auf, ist ja für beide Seiten geschenkt. Das ist für die Eltern dieser Kinder geschenkt, als auch für die Großeltern. Ja. Also ist auch eine Herausforderung, aber wie kann man das eigentlich wieder, ich habe noch keine Antwort darauf. Ne?
Na, ich habe neulich gerade gelesen, dass in Hamburg gibt es einen Verein der Ersatzgroßeltern, wo, wenn Eltern zum Beispiel sehr weit weg wohnen von den eigenen Kindern, mit den Enkelkindern, wohnen meinetwegen in Stuttgart und die Familie wohnt in Hamburg, dann kann man nicht einfach sagen, ich komme mal vorbei und pass auf eure Kinder auf. Mhm. Das ist bedingt möglich, besonders wenn die Großeltern auch noch arbeiten. Aber da gibt es eben Rentner, die sich tatsächlich in ihrer freien Zeit auch um Familien kümmern und dort so ein bisschen wie ein Ersatzgroßvater sind. Also einfach eine liebende Kraft, eine achtsame Kraft, die für die Kinder auch ein bisschen da ist und mit dem die Kinder vertraut werden. Das finde ich, ist eine gute Alternative, wenn es jetzt anders nicht geht. Ne?
Ja, total. Oder so wie wenn bei dir, wenn keine Eltern mehr da sind oder keine Mutter mehr da ist, dann ist das vielleicht auch eine Idee, dass man sich dann gegenseitig bestärkt, dass ja auch die jungen Leute dann den alten Leuten helfen können. Und
das ist auch eine gute Alternative. Ist es eigentlich ein wichtiger Austausch, der in unserer Welt einfach so selten geworden ist. Und wir dürfen eben durch den Zufall, den das Leben geschaffen hat, einfach erleben, ach so, das ist wie gut und wie schön allerdings auch, welche Herausforderungen es hat. Ne? Mhm. Denn plötzlich müssen Generationen wieder miteinander umgehen lernen. So, und das ist in unserer Welt natürlich auch verloren gegangen. Ne? Mhm. Das heißt, vielleicht muss ich ein bisschen woanders anfangen. Und als dann Angela, eigentlich noch vorher, bevor sie auf der Welt war, da ist mir durch die Arbeit mit Klienten natürlich sehr wohl bewusst geworden, dass das Ehren und Achten von Eltern tatsächlich eine Funktion ist, die in dem Klienten selber, also in diesem Fall in mir selber, etwas Gutes bewirkt. Mhm. Meine Ehren und Achten, ich bin zwar hier unsere Gegend hier ist evangelisch und bei uns ist es eigentlich so gewesen, eigentlich ist die evangelische Kirche hier, ja, also habe ich sie zumindest als eine Art eher Nicht-Religion erlebt, also da ist nicht viel hängen geblieben. Mhm. Und dennoch ist mir in diesen Ausbildungen und Fortbildungen doch recht bald bewusst geworden, dass da im Grunde immer fast, also die wichtigsten Themen sind fast immer Vater und Mutter gewesen, um die gekämpft wurde da. Und da ist mir auch schon klar geworden, ach so, wir sind sozusagen die vereinheitlichte Form unserer Eltern. Mhm. Das kann man körperlich natürlich, kann man ja per Video sogar nachvollziehen, sozusagen wie aus 2 Zellen eine werden und das wird dann immer mehr und immer mehr. Mhm. Und was wir dabei vergessen ist, dass ein anderer wichtiger Teil, der Körper ist wichtig, aber wir haben auch eine geistige Seite. Mhm. Und diese geistige Seite, die entsteht auch durch das, wie unsere Eltern sind, was sie mitbringen, was sie erlebt haben.
Ja.
Und wenn ich diese Teile in mir nicht achte, weil ich mich vielleicht über sie stelle. Also zu meiner Zeit war das, als ich 1956 geboren, also in den 60er Jahren oder auch in den Anfang der 70er Jahre war es normal, ach die Alten, was wissen die schon, wir haben uns richtig haushoch über sie gestellt. Ja. Was ich natürlich nicht wusste, dass ich mir damit selber schade. Das ist mir erst in diesen Ausbildungen, diesen Fortbildungen bewusst geworden, weil ich auch gesehen habe, was passiert, wenn jemand anfängt, zum Beispiel seinen Vater zu achten. Das ist ein ziemliches ein Thema für mich dann gewesen, wo ich dann bemerkt habe, ach so, wie ist denn das jetzt bei mir? Und da habe ich gesagt, ja, wir haben auch da oben gestanden und habe gedacht, was ich alles ein toller Hecht wäre und so weiter. Und ich habe viel besser als mein Vater und die Alten haben wir sehr genannt. Ne?
Toller Hecht bist du trotzdem.
Aber das war einfach eingebildet, das Ganze, aus Verstrickung natürlich auch entstanden. Und dann habe ich daran gearbeitet und habe bemerkt, wie komme ich dahin, dass ich meinen Vater achte. Und die für mich, das ist, glaube ich, für jeden ein ganz ein persönlicher Weg, wie er den geht. Für mich war der wichtigste Teil, dass mein Vater war 4,5, fast 5 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft in Sibirien, in einem Kohlebergwerk. Und davon sind ungefähr von den gefangenen Soldaten sind vielleicht 30% wieder zurückgekommen. Und das muss schlimm gewesen sein. Er hat darüber nie gesprochen, aber man konnte es an seinem Teller sehen. Mhm. Er hat niemals... Er hat niemals was übergelassen. Ne? Es war, er muss erlebt haben, was Hunger macht.
Ja.
Und die Russen haben damals aus den Kriegsgefangenen, die waren, haben nur die nach Hause entlassen, die auch gesund waren oder zumindest gesund aussahen. Aber zu der Zeit hatte mein Vater schon eine Wirbelsäulen-TB, also hatte unglaubliche Schmerzen beim sich aufrichten. Ne? Mhm. Und da musste er durch, das hat er mal erzählt, er musste durch so einen Korridor, wo er nochmal von einem Arzt begutachtet wurde, ob er auch gesund ist. Wenn er nicht gesund wäre, wäre er da gestorben.
Zum Waggon, zum Eisenbahnwaggon.
Ja, und da musste er in den ungefähr 200 Meter noch zu dem Eisenbahnwaggon gehen. Die musste er aufrecht gehen, damit keiner sah, dass er eigentlich krank ist. Und dann ist er in den Waggon gefallen und ist natürlich dann nach Hause gekommen und war dann erst mal 2, 3 Jahre auch im Krankenhaus, um das auszuheilen. Wenn er diese Kraft nicht gehabt hätte, dann wäre ich gar nicht da. Mhm. Das hat mir irgendwie so zu denken gegeben. Und trotz all dem, was er erlebt hat, hat er eine Familie gegründet, er hat Haus gebaut, er hat so, wie er es konnte, für uns gesorgt. Und meine ganzen hohen Ansprüche, was ich meinte, wie mein Vater zu sein habe, die sind wie ein Kartenhaus, Gott sei Dank, in sich zusammengefallen. Und ich habe die Größe da drin sehen können, dass er das alles 4,5 Jahre überlebt hat. Mhm. Und dass er natürlich, das muss man ja auch sagen, er ist 1922 geboren, das heißt, er ist mit 18 in den Zweiten Weltkrieg, ganz am Anfang, und ist dann 1959 zurückgekommen. Jetzt hat ein bisschen Anlehnung, 1949 zurückgekommen, hat ein bisschen Anlehnung, er wurde ausgerechnet auch auf der Krim gefangen genommen, also in Sevastopol. Ist eine Parallele einfach nur. Ne? Aber der wichtigste Teil, da habe ich bemerkt, dass ich anfing, meinen Vater zu achten und gar nicht, meine hohen Ansprüche sind verschwunden. Und ich habe mir eigentlich rundherum gesagt, wenn ich das nur halb so gut mache wie mein Vater, dann ist es gut.
Ja. Das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Es ist häufig so, dass die Generationen sich nicht gut verstehen und dass man, also mir ging es selber so, ich habe, als meine Kinder geboren wurden, totalen Groll gehabt, was meine Eltern alles falsch gemacht haben, weil ich eben gemerkt habe, was man alles richtig machen kann, und dann war das die ersten Jahre sehr schwierig mit den Großeltern. Und das ist nochmal, wie schafft man das? Also mit der Zeit. Ich habe einfach mit der Zeit ganz viel dran gearbeitet und jetzt ist es eine wunderbare Beziehung. Aber wie schafft man das denn, wenn man jung ist und eigentlich so sagt, auch meine Eltern haben mir nicht viel Gutes mitgegeben, und dass man da wieder in die Wertschätzung kommen kann. Wie könnte man das hinkriegen?
Ich glaube, das Wichtigste, was wir dazu machen können, ist, dass wir auf das schauen, was wir bekommen haben.
Also was ich sehen kann, ist, dass ein wesentlicher Teil, wie es bei mir letztendlich ja auch war, ne, ist ja auch das Schicksal da für uns, dass wir jeden, das heißt ja so schön, der Hochmut, der kommt vor dem Fall, ne, und wir werden auf die Nase fallen. Mhm. Und dass wir irgendwann vielleicht nach dem zweiten oder dritten Mal auf die Nase fallen und wach werden, vielleicht hat das was mit uns zu tun. Und ohne dass ich kann nicht sehen, in den 30 Jahren kann ich, die Menschen kommen nicht zu uns, weil sie jetzt sagen, irgendwie, die kommen eigentlich immer, weil das Leid sie trägt oder das Leid treibt sie. Ne? Das war in meinem Leben so, und ich kann nicht sehen, dass das in irgendjemand anders auch so ist. Entweder ist das eigene Leid oder das Leid vielleicht der Kinder auch, oder manchmal auch der Eltern. Und dann wird man reif, deswegen hat dieses Leid auch große Vorteile. Man wird reif dafür und man wird offen und plötzlich fängt man an, tatsächlich Lösungen zu suchen, die auch bei sich selber zu finden sind. Ne?
Ja. Aber wichtig eben dieses, dass man wertschätzt, was man bekommen hat. Mhm. Das ist in unserer, gerade hier bei uns in Deutschland, verloren gegangen. Wir schauen immer auf das, was wir nicht haben. Wir jammern rum auf einem riesen hohen Niveau. Ja? Yeah. Wir sind ja viel durch die Welt gefahren, haben uns viel angeschaut, machen das auch immer noch. Und da leben wir hier wie im Paradies.
Ja. Mhm. Der wichtigste Teil eigentlich, das war so der Weg für mich dahin. Was sich dadurch allerdings in meinem Leben massiv verändert hat, das ist, dass ich im beruflichen Kontext viel mehr Kraft hatte und viel mehr klare Richtung bekam mit der Achtung meines Vaters. Mhm. Das ging dann über Monate, auch über Jahre. Ne? Das hat also eine unmittelbare Wirkung auf mich. Jetzt könnte man ja immer sagen, wenn sozusagen, das ist ja auch ein Gebot in der Kirche, ne? Man soll Vater und Mutter ehren und achten. Ne? Ich glaube, das haben wir nie verstanden, dass das ein Funktionszusammenhang ist, den dieses Gebot widerspiegelt. Das heißt, mir hilft es. Meinem Vater war sicherlich dann schön, wenn ich den achte. Das ist ihm aber an seinem Leben, das fügt ein bisschen was hinzu. Aber meinem Leben hat es massiv was hinzugefügt. Das heißt also, ich habe es gebraucht, dass ich ihn achte. Nicht er hat das nicht gebraucht, aber ich habe es gebraucht. Ne? Und wenn man das versteht, dass da einen Funktionszusammenhang im eigenen Herzen gibt, dass man mehr oder weniger eigentlich diese Eltern im Herzen trägt und dass die beiden Grundkräfte sind, aus denen wir entstanden sind, dann kann man verstehen, wenn ich diese beiden Grundkräfte in mir achte, dann haben die auch Kraft und sie helfen mir. Ja. Wenn ich sie nicht achte, dann geht die Kraft weg.
Ja.
Ich habe da mal... Um das mal erlebbar zu machen für Menschen, haben wir dann mal einfach so eine kleine Übung, die würde ich jetzt am liebsten zeigen, geht aber nicht, da müssten wir in einem Raum direkt zusammen sein, ne? Weil man das an sich selber feststellen kann, dass es unmittelbare Auswirkungen hat, wie ich über meine Eltern denke, hat eine unmittelbare Auswirkung auf meine Kraft, die ich habe.
Und auch auf den Erfolg meiner Projekte, auf den beruflichen Erfolg, auf den privaten Erfolg. Und es ist für mich so gewesen, dass ich ja eine sehr schwierige Vaterbeziehung immer noch habe. Mein Vater wird jetzt 102, lebt immer noch und ist immer noch genauso in Häkchen istig, wie er das in meiner Kindheit gewesen ist. Und mir hat damals dann sehr geholfen, dein Satz, die Frage an mich, wozu hat mir dieser Vater gedient? Mhm. Wozu hat es mich gebracht in meinem Leben? Und ich wäre nicht hier, nicht die Frau, die ich bin, ohne diesen Vater. Mhm. Und wozu mich die große Kraft in mir gebracht hat und die Bitte um Unterstützung und Liebe, dass ich das alles nicht an unsere Tochter weitergegeben habe. Mhm. Manchmal sind die Sätze meines Vaters bis hierher geschwappt und da habe ich sie mir verkniffen. Mhm. Und habe sie wieder runtergeschluckt. Es ist ein liebendes Kind, es ist ein wunderbares Kind und es hat nicht verdient, dass es so tituliert wird. Mhm. Und dann habe ich das runtergeschluckt. Und das habe ich wirklich...
Das hast du prima gemacht.
Ja, das ist auch eine große Leistung,
eben nicht einfach nur das, was man als Kind erlebt hat, einfach schlichtweg zu wiederholen. Das passiert natürlich in den meisten Familien. Mhm. Dass wir, das, was uns passiert ist, wird meistens mehr oder mehr, je nachdem, wie bewusst wir sind, bekommen dann die Kinder auch zu hören, ne? Was immer dann diese oft unangenehmen Worte sind.
Ja, Bewusstsein ist der Schlüssel an allem eigentlich.
Ja.
Ne? Wenn man auch sich klar macht, dass die Eltern damals das Beste gemacht haben, was sie, alle Eltern wollen das Beste für ihr Kind und sie konnten es nicht besser und sie haben wirklich aus ihrem Herzen, was eben da war, gegeben. Wenn man sich das auch bewusst macht. Ne? Und dass man eben die Sachen, die es ist wirklich spannend, wie die eigene Kindheit dann auch in Worten hochkommt. Ne? Wenn man so, wie du sagst, in so Formulierungen plötzlich hochkommt, dass man das sich bewusst macht und vielleicht auch sich abends eine Zeit nimmt und nochmal, das ist natürlich das Ideal, dass man nochmal darüber nachdenkt, was war heute, warum habe ich so reagiert und warum so? Und nur so kann man es dann besser machen, danach, wenn man sich bewusst macht.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Franka, finde ich, dass wir bewusst werden, dass unser Kind, das ist Liebe pur. Mhm. Und das ist nicht bösartig oder das ist nicht faul oder es ist einfach Liebe. Und das macht die Dinge, damit ich wach werden kann und wachsen kann und erwachen kann. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, so ein kleines Sabine-Tagebuch zu führen, wo ich reinschreibe, was mich nervt. Mhm. Auch manchmal an meinem Mann oder an unserer Tochter oder an den Enkelkindern, was mir aufstößt innerlich. Mhm. Und frage mich, warum passiert mir das? Warum rege ich mich darüber auf? Oder auch von Freunden oder so. Dass ich mir klar werde, die ist so missachtet worden, die ist so im Kinderheim so drangsaliert worden, die kann gar nicht anders. Mhm. Und dann ist es meine Verantwortung, wenn ich dann die Lia oder die Maya Felina hier an meinem Herzen habe, dann sehe ich, ja, genau so gehe ich auch mit meinem inneren Kind jetzt um, dass ich die kleine Sabine genauso liebevoll an mein Herz nehme und nicht in diesen Schrank stecke und jahrelang zuhalte, damit sie möglichst sich nicht bemerkbar macht. Ja. Und das ist im Grunde genommen so ein Bewusstwerdungsprozess. Dass man sich vielleicht ein Symbol nimmt für dieses eigene innere Kind und sich öfter mal damit hinsetzt und fragt, wie war dein Aufwachsen eigentlich? Was hast du alles erlebt? Was hast du alles übernommen von deinen Eltern? Und dann muss man das an das eigene Kind nicht mehr weitergeben.
Schön, total schön. Genau, dass man sagt, ich kann nicht anders im Moment, aber ich kann doch anders, indem ich mir es bewusst mache. Das ist das, was in mir ist, aber ich kann es ja ändern. Wir sind ja Menschen, wir sind ja nicht ausgeliefert immer und ewig dem, was wir erlebt haben. Wir können es ändern.
Solange wir, wenn wir bewusst werden davon. Wenn wir nicht bewusst sind, dann sind das wie Strukturen, das sind wie Programme, die laufen und die laufen fast unbeobachtet von uns und wir tun es einfach.
Ja,
und wir leben in einer Zeit, wo wir bewusster werden können, weil es eben viele Menschen gibt, die daran mitgearbeitet haben, ob das jetzt die Therapien erfunden haben, gefunden, sagen wir mal, und uns damit zeigen, ach so, da gibt es so diese Zeit, die ersten 10 Jahre, die ersten 3 Jahre, die haben für uns eine immense Bedeutung, sodass wir überhaupt merken, ach, dann kann ich ja meinen Blick auch dahin richten. Und was habe ich denn eigentlich erlebt? Mhm. Meistens erinnern wir das nicht mehr. Mhm. Wenn die Eltern noch leben, kann man sie auch häufig noch fragen, wie war das eigentlich die Zeit? Ne?
Ja, und Erinnerung kommt ja auch zurück, wenn man sich damit beschäftigt, dass das alles verschwunden ist. Es ist ja alles noch in uns präsent. Ne?
Ja. Also, oder es äußert sich im Körper auch manchmal, ne? Dass es sich als Körpersymptom äußert.
Ja. Das ist auch etwas, wenn Menschen kommen, die versuchen, diesen Schrank, auch wenn sie ihre eigenen Kinder schon groß haben, versuchen, diesen Schrank so zuzuhalten, erleben wir oft, dass es dann sich in Krankheiten manifestiert.
Genau.
Und wenn man gesund werden will, das braucht so eine Psychohygiene.
Ja.
Tatsächlich. Ja. Das ist. Ja.
Ich würde gerne noch mal fragen, was aus eurer Sicht ist wichtig für kleine Kinder? Was ist das die Essenz, dass kleine Kinder von Anfang an gesund aufwachsen, seelisch gesund und so weiter?
Also für mich ist das Wichtigste dieser Respekt vor der Persönlichkeit, die da zu mir gekommen ist, zu uns in dem Fall. Also kommt ja zu Vater und Mutter, dass dieses Bewusstsein, wie du vorhin so schön gesagt hast, eben schon groß ist. Das ist ja kein Nix. Das ist ja genauso vollkommen und fantastisch wie mein eigenes göttliches Innewohnendes.
Dass wir aufhören, den Unterschied zu machen, den wir an dem Körper festmachen, weil der Körper klein ist und die Fähigkeiten entsprechend noch klein sind. Ne?
Ja.
Das stimmt, das ist ja auch so. Aber dass wir da verstehen, dass da Bewusstsein dahinter ist, eine der größten Probleme, glaube ich, für uns Menschen ist, dass wir uns immer mit diesem Körper identifizieren und gar nicht verstehen, dass wir der Körper gar nicht. Wir haben einen, aber wir sind
das. Wir sind keiner, ja.
Dabei könnte es einem sehr leicht augenfällig werden, wenn wir zum Beispiel einen Großvater noch kennengelernt haben, lebend, und dann stirbt er und dann sehen wir den toten Körper. Dann sehen wir, dass da ein massiver Unterschied ist dazwischen. Und dieser massive Unterschied ist das, was der Großvater war und was wir eigentlich sind. Wir sind Bewusstsein. Und zu sehen, dass der andere jetzt mit kleinem Körper und kleinen Fähigkeiten erstmal, aber genauso Bewusstsein ist und es durchaus verdient hat, dass ich ihn genauso behandle, wie ich auch behandelt werden will.
Mit Achtung, mit Liebe, mit Wohlwollen, aber auch mit Klarheit und auch klaren Grenzen. Kinder brauchen auch eine Grenze, eine richtungsweisende Grenze. Keine harte, die ich ihnen um die Ohren haue, keine Verbote, an denen ich mich permanent festhalte, sondern sie brauchen eine gefühlte Grenze. Was braucht mein Kind in diesem Moment? Was braucht das Enkelkind in diesem Moment? Und wir haben jetzt einen ganz kurzen Moment. Wir haben jetzt ein Geländer bekommen für unseren Balkon hier oben. Und ein Teil wird Wintergarten. Da haben wir jetzt zwei Liegen hin. zwei Liegen hingestellt. Und da habe ich Maja Filina gesagt, hier darfst du nicht lang gehen, das ist deine Grenze, du darfst hier am Geländer. So, und dann hat sie gesagt, Ami, die muss ich mal anfassen. Und dann ist sie hingegangen und hat die Liegen angefasst und hat diese Grenze angefasst. Das heißt, sie wollte die Grenze auch erfahren. Und da geht sie jetzt nicht mehr dran vorbei.
Ich habe mich oft gefragt, weil kommen ja viele Leute in die Kurse und dann Grenzen und sind durchaus ein wichtiges Thema dabei. Ne? Mhm. Und die Grenzen werden bei uns, glaube ich, grundsätzlich erstmal oft als negativ, vielleicht weil sie so erlebt wurden, aber als eher was Negatives gesehen. Ne? Man wird eingeengt oder sowas. Ja. Dabei versteht man gar nicht, dass die Grenze selber eine ganz andere Funktion hat. Wenn man sich mal vorstellt, man krabbelt, man steigt auf einen Turm, der sagen wir 15 Meter hoch ist, ne? Geht da durch, gehen die Treppe rauf, bis man oben hinkommt und dann sieht man plötzlich, ist auf einem runden Platz, 15 Meter geht es runter und er hat vielleicht 1,50 Meter Durchmesser. Die Tür hinter mir klappt zu und plötzlich bin ich da oben, aber dieser Platz hat oben kein Geländer. Was mache ich? Ich setze mich auf den Fußboden, möglichst in die Mitte, kralle mich fest und warte, bis die Feuerwehr mich da wieder runterholt. Ja? So, und jetzt muss man sich nur mal vorstellen, jetzt zaubert jemand ein Geländer da drum, 1,10 Meter hoch. Ich stehe auf, fühle mich sicher und schaue heraus. Das heißt, die Grenze gibt Halt.
Ja.
Wenn die Grenze zu eng ist, dann kann man da drin nicht atmen. Ist die Grenze aber zu weit, ist es noch schlimmer. Dann ist man nämlich haltlos.
Ja.
Und Grenzen geben Halt.
Total.
Und ohne Grenze werden wir uns immer haltlos fühlen. Das habe ich selber als Kind, habe ich da also auch später mal erlebt, warum mir eigentlich da etwas fehlte. Und indem das zu mir gekommen ist, habe ich gemerkt, oh, kriegt Boden unter den Füßen, es wird alles stabiler. Und natürlich erleben wir das ganz, ganz viel in den Kursen. Also das, was sich durchzieht, und zwar eher eindeutig immer schlimmer werdend, dass Menschen ohne diese Grenzen aufgewachsen sind, weil sie sie entweder nicht haben wollten oder weil die Eltern meinten, das dürfe man nicht oder aus welchen Gründen.
Sie konnten es auch nicht.
Und sie fühlen sich dann haltlos und richtungslos und unsicher. Und das ändert sich, wenn man allmählich wieder Ordnungen, Strukturen und Ordnungen, Strukturen sind immer Grenzen.
Mhm. Ja, also Grenzen, ich sehe Grenzen so als Orientierung, weil die Kinder kommen auf die Welt, weil sie von uns lernen wollen. Und da brauchen sie diese Orientierung. An was kann ich mich orientieren und was ist auch wirklich verlässlich, in eine verlässliche Grenzen. Und dadurch können sie sich entfalten, durch diese.
Genau.
Ja.
Das ist eine interessante Beobachtung, das macht, glaube ich, auch jeder Lehrer in der Klasse. Wenn der Lehrer neu in die Klasse kommt und die Kinder, dann fangen die an, die Grenzen auszutesten.
Mhm.
Und das müssen sie machen, damit sie wissen, wo die Grenze ist. Denn innerhalb der Grenze ist Freiheit.
Ja.
Und darin kann man sich dann gelassen bewegen, weil man weiß, okay, da hat der Lehrer gesagt, da ist eine Grenze, da ist eine Grenze. Und wenn wir diese Grenze nicht geben, dann leben die Kinder immer in einer Unsicherheit und sie werden dafür sorgen, dass sie uns an unsere Grenzen bringen, bis sie irgendwann erfahren, hier ist jetzt eine Grenze. Ne?
Ja. Und wenn die Grenzen nicht verlässlich sind, werden es die Kinder immer wieder, also dann haben die einfach gar keine Orientierung und dann müssen sie es auch immer wieder versuchen. Wenn einmal die Mutter so reagiert und einmal so, dann können sie überhaupt nicht, dann ist es nicht verlässlich. Und deswegen werden sie dann zu Tyrannen irgendwann, weil sie immer wieder diese Grenze brauchen, die wirklich verlässlich ist, ja.
Und das ist eben das nächste, Kinder brauchen Zuverlässigkeit.
Mhm.
Die Kinder kommen ja nicht zu uns, damit wir sie weggeben. Die kommen ja zu uns, weil sie mit uns leben wollen.
Mhm.
Und für mich ist es eben wirklich wichtig zu sehen, dass Vater oder Mutter die ersten 3 Jahre für das Kind auch da sind. Dass das Kind sich gewollt fühlt, dass das Kind sich angenommen fühlt, dass es sich zugehörig fühlt. Ich bin selber eben in den ersten 1,5 Jahren 3-mal wegen Krankheit lange Zeit im Kinderheim gewesen und ich weiß, was das mit einem Kind macht.
Mhm.
Und wie haltlos und wie hilflos man im Grunde genommen der Welt gegenübersteht, weil diese Kraft, die mich an die Hand nimmt und mir das Leben zeigt, mir das Leben erklärt, mich unterstützt, mich tröstet, mich liebt, ja, nicht da war.
Mhm.
Und insofern, für mich ist es ganz wesentlich, wir haben unsere Angela auch überall mit hingenommen.
Mhm.
Wenn Bert Hellinger Seminar war, war sie mit dabei, sie war abends beim Armbrotessen mit dabei. Sie ist auf meinem Arm eingeschlafen. Ich habe die nicht irgendwo ins Bett gebracht und allein gelassen, sondern die war immer mit.
Das war eigentlich eine ganz natürliche Bewegung, dass wir irgendwie sagten, nee, die lassen wir nicht. Also die kommt immer mit, sie ist ja zu uns gekommen, weil sie zu uns wollte. Also warum denn, muss man nichts Unnatürliches schaffen, sondern sie gehört einfach dazu. Das war was ganz Wesentliches. Mhm. Wir haben natürlich in den Jahren viele Menschen kennengelernt, die Trennungen erlebt haben als Kind. Ne? Und diese frühen Trennungen, die Bert Hellinger eigentlich sehr treffend bezeichnet als unterbrochene Hinbewegung, ja. Also die unterbrochene Bewegung, die liebende Hinbewegung des Kindes zur Mutter wird unterbrochen, weil ein paar Stunden geht. Ja, aber ein Tag direkt nach der Geburt ist, das kann schon Wirkung haben, ne? Durchaus. Ja. Und das, weil für das Kind sind es ja Ewigkeiten. Eine Ewigkeit reiht sich an die andere. Das sind nicht 24 Stunden, das hat keine Uhr, dass es auf die Uhr gucken kann, ach, in 24 Stunden kommen die wieder. Es ist eine Ewigkeit, die offen ist und deswegen wird sie so als schrecklich erlebt. Und da gibt es dann auch Trennungen, die gehen über Wochen, über Monate, haben wir auch erlebt. Und sie haben immer die gleiche Wirkung, dass jemand die Nähe in Beziehungen zwar sucht, aber in dem Moment, wo sie stattfinden kann, wo er sich sehnlich sucht, dann macht in ihm etwas, klingelt ein ganz helles Glöckchen und sagt, das haben wir schon mal erlebt, da lassen wir uns nie wieder drauf ein. Ne? Genau. Das war nämlich die Trennung von der Mutter. Dann. Mhm. Und dann macht man plötzlich innerlich eine unbewusste Kehrtwendung, vielleicht im Sinne von, dass man einen Streit vom Zaun bricht, damit der sichere Abstand wiederhergestellt wird.
Ja, genau.
Das kann man sagen mit einer Regelmäßigkeit, dass man sagen muss, solche Trennungen verursachen genau diese Symptome.
Ja.
So, die hindern natürlich dann, in Beziehung zu treten. Die oberflächlich hindern sie nicht. Aber tief im Herzen, wir lassen uns da nicht mehr drauf ein, bis irgendwann dieser Schmerz wieder auftaucht. Und wir haben auch sehen können, wie natürlich Menschen da, wo der Schmerz auftaucht und wo sie zu ihrer Mutter wieder hingefunden haben, wo die Liebe
das
wieder
floss. Das kann man ja stellvertretend
machen. Dann haben die auch hinterher erzählt, dass sich ihr gesamtes, also die Beziehung zur Mutter hat sich natürlich erstmal dramatisch geändert und es hat sich ansonsten sehr geändert, auch überhaupt das in der Welt sein, so ganz nicht einfach so wie Licht an, Licht aus, aber sie haben plötzlich gemerkt, es ist was anders.
Ja.
Es ist was anders, es ist schöner, es ist irgendwas, was mich immer gehindert hat, ist weg. Deswegen kann man diesen Zusammenhang der Trennung von der Mutter, und da geht es um Mutter, nicht um Vater. Wir sind in unserer Mutter gewachsen und ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet, dass wir erstmal die ersten 9 Monate, sind ja nur 9 Monate, ne? Danach kommen ja so viele Jahre, aber es sind eben nicht nur 9 Monate, sondern es sind Ewigkeiten, die sich aneinander reihen. So erleben wir das.
Ja, da entsteht ja das Gehirn erst und deswegen ist das ja das ist das Leben für das Kind und die allerersten Augenblicke sind die prägendsten von Leben.
Genau.
Und deswegen ist die Frage dahinter, was man eigentlich, worauf man achten sollte, wenn man später weniger Schwierigkeiten haben will mit seinen Kindern. Ne? Also das war das ja vorhin, Mutter ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Mutter. Mhm. Und daher ist unsere Mutter, können wir durch niemanden wirklich ersetzen. Mhm. Auch wenn Kinder zum Beispiel ja zur Adoption freigegeben werden, dann haben sie diesen Trennungsschmerz, sogar wenn es direkt nach der Geburt ist, zu ihrer eigenen Mutter sehr wohl. Mhm. Und das hindert meistens auch die Beziehung zu ihrer Adoptivmutter.
Auch ohne, dass sie wissen, dass sie adoptiert sind. Das ist passiert halt trotzdem.
Viele erfahren das ja oft erst mit 16, 17. Mhm. Also irgendwann sagt man es ihnen, ne?
Ja.
Aber trotzdem haben sie im Herzen diese Suche schon immer getragen. Mhm. Also deswegen ist genau eben, also wenn man jetzt zum Beispiel sieht, es sind jetzt wieder vor Jahren hunderttausende Krippenplätze entstanden, ne? Und die werden teilweise schon mit 6 Monaten, mit 7 Monaten werden die Kinder dahin gegeben. Und natürlich haben wir kein Bewusstsein darüber, welchen Schaden wir anrichten.
Ja, und das kommt im Jugendalter dann häufig raus,
dass da
süchtige Jugendliche daraus werden oder einfach nicht bindungsfähige, wie ihr schon gesagt habt.
Ja. Also nicht bindungsfähig ist das eine. Und natürlich ist das in den ersten 3 Jahren, Schwangerschaft und erste 3 Jahre, das ist das Fundament, was wir unseren Kindern mitgeben. Und so wie das Fundament aussieht, so wird das Fundament auch in 20, in 40, in 50 und in 80 Jahren sein. Das heißt, das Fundament, es sei denn, jemand geht dann in Therapie und er kann natürlich an dem Fundament dann durchaus die Löcher wieder stopfen, sagen wir mal, oder so. Aber er nimmt das alles, das ganze Gebäude, was er nachher später darauf aufbaut, was er für eine Karriere macht und so weiter.
Das die Reaktion auf Stress, auf Trennungen,
alles auf dem Fundament.
Auf die Wichtigkeit von Beziehungen, das hat alles mit diesem Fundament zu tun.
Und deswegen kann man eigentlich nur Menschen bewusst machen, die meisten tun das ja nicht, weil sie jetzt böse oder egoistisch sind, sondern in der Regel, weil sie es nicht wissen. Weil sie gar nicht wissen, was das für eine Auswirkung hat. Denn ich eben tatsächlich für die ersten 3 Jahre ist die Mutter ist eine Aufgabe, die geht 24 Stunden am Tag. Danach wird es ein bisschen weniger. Aber es ist eben wirklich auch eine Leistung, aber die fließt uns auch wieder zurück. wenn wir das so machen.
Ja, das ist vielen nicht bewusst, aber es ist eben so, dass das in unserer Gesellschaft so lebt. Also die Eltern, die ich betreue, da ist es eigentlich klar für die allermeisten, dass sie ein Jahr zu Hause bleiben. Das ist sehr schön, das ist in unserer Gesellschaft zumindest das jetzt eigentlich klar. Also man bekommt Geld und selbst die Väter, das ist ein super Fortschritt. Und doch ist es diese nächsten zwei Jahre, das ist gar nicht im Bewusstsein, weil das in der Gesellschaft einfach so klar ist, ja, nach einem Jahr muss die Mutter wieder arbeiten. Was würdet ihr denn raten, wenn jetzt Eltern sagen, ja, wir können es uns halt nicht leisten, wir müssen halt beide arbeiten? Das ist das, was ich immer höre, wenn ich das so vorsichtig anspreche, dass dann immer das Argument ist. Wie würdet ihr damit umgehen oder was würdet ihr raten?
Also für mich ist klar geworden, in dem Moment, wo ich ein Kind habe, muss ich auf bestimmte Freiheiten verzichten. Ich muss vielleicht auch auf finanzielle Freiheit verzichten. Ich würde mir wünschen, von unserer Regierung und von Seiten der sozialen Gremien, dass da mehr Unterstützung, finanzielle Unterstützung für eine junge Mutter geschieht. Solange wir das nicht haben, fände ich es als Großmutter auch zum Beispiel wichtig, dann einzuspringen und zu sagen, nein, ich kaufe lieber öfter mal für dich mit ein, damit du das nicht machen musst. Also das, was man so machen kann, dass man das auch tut. Und ansonsten muss man vielleicht wirklich sagen, nee, ich mache das nur halbtags oder ich mache das, teile mir das mit dem Mann oder verzichte drauf. Aber es ist schwer. Also es ist von Fall zu Fall unterschiedlich.
Ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Teil ist, dass ich mir ein junges Paar dann vor Augen führen muss, okay, wir müssen auf etwas verzichten. Mhm. Aber der Verzicht wird auch belohnt.
Ja.
Das ist nicht ein Verzicht, der wie eine Fehlstelle dann ist, sondern den Verzicht. Man muss dann natürlich mehr in die Zukunft schauen können. Denn diesen Verzicht, den bekomme ich belohnt, wenn ich in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder in 15 Jahren oder in 20 Jahren auf mein Kind schaue. Mhm. Dann sehe ich, okay, das war schwierig, die Zeit. Ne? Wir mussten irgendwie viel einschränken. Wir konnten diesen Urlaub nicht machen. Wir konnten das nicht machen. Wir sind dann irgendwo anders hingefahren oder sowas. Wir konnten das so nicht machen. Aber das hat sich gelohnt für dieses Kind, weil man dann sieht, ach so, es ist viel stabiler geworden. Ja. Es braucht das Bewusstsein. Und natürlich, unsere Welt, unsere deutsche Welt ist eigentlich schon so geschaffen, dass wir im Großen und Ganzen viel versorgt Stellen haben. Ne? Aber natürlich heißt das irgendwie, dass wir unser Anspruch vielleicht an das Leben für eine bestimmte Zeit zurückschrauben müssen dann.
Das kann also schon sein. Ich finde immer der Gedanke als Anregung, was ich gerne sage. Erstens ist in unserem ganzen Leben ist es keine lange Zeit, wenn man darauf zurückblickt, jetzt im Nachhinein, diese 3 Jahre, dass man das seinen Kindern schenkt. Und dass wir hier in Deutschland so gut versorgt sind, dass wir schon leben, also wir haben einfach so hohe Ansprüche für materielle oder viele haben so hohe Ansprüche und dass man schon einfach darüber nachdenken könnte, ob man mit weniger Geld oder einfach so kreativ, einfach nicht, aber so kreativ zu sein, dass man sich abwechselt, dass die Eltern versuchen, wenn man das wirklich will, dass man versucht, sich abzuwechseln, dass man das Kind vielleicht abwechselnd betreut und dafür weniger Geld hat und dass man da ein bisschen Sachen hinterfragt, dass man hinterfragt, muss es wirklich so sein, dass beide eben 8 Stunden oder wie viel auch immer wechseln. Und die andere Sache, was ihr ja lebt, zu überlegen, ob man mit den Großeltern irgendwie in die Nähe ziehen könnte und das zumindest, dass die Großeltern sind auch nicht die Mama, aber es ist zumindest besser als eine Fremdbetreuung.
Und ich glaube, ganz wesentlich ist auch, dass wir unser Augenmerk ein Stück wegrichten von dem Materiellen, sondern wieder dahin finden, wie viel Liebe uns ein Kind schenkt und wie viel Gefühle. Die Angela hat Praktikum ja gemacht in einer Kindertagesstätte. Da waren die Jüngsten waren 8 Wochen alt. Und dann hat sie gesagt, Mama, dann kommen die und das halbe Jahr und die ersten Schritte und das habe ich abbekommen. Zu mir sind sie gelaufen und nicht zu ihrer Mutter. Was ist das jetzt, wo sie selber Mutter ist? Hat sie, was für eine Fehlstelle ist da in meinem Leben als Mutter?
Ja,
das ist doch bewusst. Nein, und das müsste man vielleicht den Menschen einfach mehr bewusster machen, wie wichtig und schön und wertvoll das ist.
Ja, was sie da verpassen, ja, wenn sie das nicht haben.
Und das ist mit Geld nicht, weißt du, diese Erinnerungen, die wir beide an unsere Angela haben und an das Aufwachsen, und das ist mit Geld nicht zu bezahlen.
Genau, und das war eigentlich, das ist so eine gute Perspektive, wenn man eben älter ist und zurückblickt, dass man in der Jugend vielleicht nicht weiß, aber wenn man jetzt das im Nachhinein, das ist eben unser Rat, oder deswegen wollte ich eben auch gerne diese Großelternperspektive, um dann zu sagen, Mensch, im Nachhinein ist es so wichtig, genau diese Zeit. Ja.
Und lieber ein bisschen auf Materie verzichten. Ja. Das können wir sowieso nicht mitnehmen. Aber das, was wir im Herzen tragen, das ist die Liebe, die wir geben und bekommen, das ist das A und O in unserem
Leben. Also es hat schon viele Vorteile, wenn wir ein bisschen weiter auch mal über die deutschen Landesgrenzen hinausschauen und dass Menschen auch ganz anders leben. Mhm. Und das ist eine interessante Beobachtung gewesen, dass die liebevollsten und eigentlich, ich würde sagen, auch mit mehr Strahlen in den Augen, die haben wir zum Beispiel gefunden, das waren die Bergvölker
im Himalaya,
die von dem ganz bisschen, was sie eben eigentlich hatten, dann haben sie auch noch geteilt mit uns. Mhm. Ne? Und das ist dann irgendwie, wo man merkt, und wir haben so viel und meinen, wir müssten noch mehr haben und die leben viel glücklicher. Und ich fürchte mal, dass es einen ganz klaren Zusammenhang gibt zwischen finanziellen Versorgtsein oder auch Ansprüchen und Glück.
Mhm. Ja, total.
Das heißt also, wenn man weniger hat, dass man dann eigentlich die Sachen mehr wertschätzt. Und weil man sie mehr wertschätzt, ist man dankbarer. Und wenn man dankbarer ist, geht es einem besser, ist man glücklicher. Denn die Dankbarkeit ist der Schlüssel letztendlich zum eigenen Glück und dass man einen schöneren Tag hat, indem man immer schaut, wofür kann ich eigentlich alles dankbar sein?
Mhm. Ja.
Und wir haben hier massenweise. Deswegen ist das... Also es war für mich, ich glaube, es war ein Kulturschock, als das erste Mal nach Indien fuhr. Aber dann relativ schnell habe ich begriffen, oh Mensch, die Leute leben ja hier auch. Ja. Und dann habe ich in den Augen gesehen, irgendwie scheinen die anders zu leben als wir. Die sind auch nicht, die rennen auch nicht so wie die Verrückten übers Land und müssen irgendwas machen, sondern die gehen einfach. Wenn sie gehen, gehen sie. Mhm. Das heißt also, die Gesamtatmosphäre war einfach anders. Aber sie hatten, und die allermeisten haben sehr wenig, von denen sie dann auch noch abgegeben haben.
Ja, und die Kinder sind ganz normal zu Hause, da gibt es keine Fremdbetreuung.
Oder in Afrika ist es uns genauso gegangen, bei den Himba zum Beispiel. Da gibt es das nicht, dass die Frauen irgendwo, wenn die Frauen zum Wasser holen gehen müssen, dann sind die Kinder zusammen bei einer der anderen Mütter. Mhm. Und die sind immer miteinander, da ist nie eins alleine. Mhm. Das ist, und die strahlen, diese Kinder, die haben ein wirkliches Leuchten. Und du spürst diese Liebe.
Sicherlich nicht alle oder sowas, das muss man halt auch sagen. Es gibt ja auch viele, also in den Slums oder sowas, in Bombay und so weiter, da gibt es natürlich noch ganz andere. Man kann das jetzt nicht verallgemeinern. Das sind eigentlich nur persönliche Erfahrungen, die wir gemacht haben auf diesen Reisen und die natürlich eigentlich an uns selbst verändert haben. Ach so, man muss gar nicht das, was wir hier meinen, alles haben zu müssen, das brauchen wir nicht unbedingt. Sondern wir leben vielleicht sogar besser, wenn wir weniger haben.
Ja. Aber was du gerade gesagt hast, denn kein Kind ist alleine, würde ja eher für die Kita sprechen, weil man dann sagt, dann sind ja die Kinder gemeinsam, dann sind sie ja nicht einzeln. Aber der Unterschied ist ja, wenn sie so klein sind, dann brauchen sie ja noch die Mutter und Kindergarten, das ist ja dann
schön. Dann haben sie ja das Tragetuch und werden überall mit hingetragen, solange sie klein sind. Mhm. Also sie werden ja nicht alleine gelassen. Mhm. Wir hatten von der Jirena damals, hattest du einen Film, die ersten 365 Tage im Leben eines Kindes, den gibt es leider irgendwie nicht mehr. Also wir haben versucht, ihn zu bekommen. Und da hat sie, da sind verschiedene Völker, verschiedene Kulturen gefilmt worden, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Und die meisten haben ihre Kinder eben dabei.
Immer. Mhm. Also das war sozusagen die Grund, so wie wir das hier machen, ist eigentlich... Das gibt es eigentlich in den Naturvölkern nicht so. Mhm. Sondern da wachsen die ganz natürlich auf und da weiß man genau, dass Mutter, da spüren die auch, so lange braucht das Kind die Mutter und so lange hat es die Mutter, bis es Mutter wirklich, bis der ganze Platz da drin ist, Mutter ist alles da, ne? Und so geht man natürlich anders in die Welt. Und dann gibt es natürlich auch in den Naturvölkern haben wir noch eine ganz andere Struktur. Wir haben in unserer westlichen Welt haben wir kein Ende der Kindheit mehr. Das heißt also, man sagt dann, wenn der Körper erwachsen wäre, dann wäre der Mensch erwachsen. Ja. Dabei haben wir, wenn ich auf die letzten 30 Jahre zurückschaue, auf meine eigene Geschichte auch, haben wir also unglaublich viele erwachsene Körper, Kinder in erwachsenen Körpern. Mhm. Das heißt, dass sie an irgendwelchen Stellen nicht weitergewachsen sind. Sie haben sicherlich intellektuelle Fähigkeiten entwickelt, um Manager bei VW zu sein oder andere anspruchsvolle Dinge auch zu tun. Aber das Soziale, das Innere, das ist oft nur wenige Jahre alt und sehr zurückgeblieben. Ne? Ja. Und weil wir kein Ende der Kindheit haben, leben wir eigentlich in einer Kindergesellschaft. Mhm. Das hat, glaube ich, schon der Torvald Detlefsen Ende der 80er Jahre in einem Vortrag gesagt, ne? Dass wir in einer Kindergesellschaft leben, die eben sich gegen alles und jenes versichern will, die irgendwie gar keinen inneren Stand mehr hat. Und das können sich zum Beispiel Naturvölker, können sich solche Menschen, wie wir sie hervorbringen, nicht leisten. Da gibt es echte Gefahren im Dschungel, da gibt es echte Gefahren. Und da kann der Junge, vor allem sind es ja meistens die Jungs, während die Mädchen ja eine natürliche, also auch Frauen heute eine durch die Geburt auch eine natürliche Initiation erfahren. Also mit diesem großen Ganzen über, das wisst ihr, aber ich kann es von außen sehen, dass es eine Begegnung mit etwas ganz Großem ist, was wir Männer nicht haben.
Genau, und Männer müssen sich bewusst auf den Weg machen. Bei denen kommt es nicht automatisch, bei den Frauen kommt es sozusagen automatisch. Ja,
je mehr wir, sicherlich auch, das nimmt sicherlich in dem Maße ab, je mehr man ins Krankenhaus, je mehr sedierende Mittel gegeben wird. Und wenn die Geburt gar nicht mehr erlebt wird, dann ist es, glaube ich, man bleibt von der Initiation auch nicht mehr so richtig viel übrig, würde ich mal sagen. Ja. Also es ist schon auch sich dem ganzen Stellen der eigenen Angst stellen, das gehört auch dem ungewissen Stellen gehört auch schon dazu. Bei den Männern ist es in den Naturvölkern so, dass die irgendwann nach einer bestimmten Zeit mit 10, 12 Jahren werden die einfach von einem Tag auf den nächsten weggefangen von den älteren Männern dieses Dorfes oder dieser Gemeinschaft. Und dann werden sie, es gibt da unterschiedlichste Rituale. Es gibt auch Völker, die vollziehen es regelrecht, dass also nicht genauso viele Jungens aus der Prüfung wieder rauskommen als rein. Jetzt können also sterben welche dabei. Mhm. Der Sinn dahinter ist, das Kind, das gibt es. Das sind dann natürlich Völker, die nicht in unserer Welt dürfte man das nie machen, weil das alles unter Strafe und ich würde es auch nicht empfehlen. Ich will damit nur sagen, dass die wussten, dass man bis an die Grenze und darüber gehen muss. Natürlich ist der wichtigste Teil, dass die Grenze wird ja seelisch erlebt, ne? Das heißt, dass ich an eine Grenze komme und damit wurden sie dann aufgenommen in die Männerwelt und dann hatten sie da Strukturen und Richtungen, was sie zu tun haben, ne? Und wie sie letztlich sich als Mann zu verhalten haben oder nach welchen Regeln sie oder nach welchen Richtungen sie gehen. Und
das fehlt uns natürlich. Zum Schutz des ganzen Stammes eben auch. Ja. Ne?
Das ist, welche Rolle sie spielen, welche Aufgabe sie haben. Und das fehlt uns komplett. Bei uns ist es ein nahtloser Übergang. Irgendwann sind wir erwachsen. Manche haben noch das Gefühl, wenn sie einen Führerschein gemacht haben, dann ist das so eine Art Initiation. Ne? Schon ein bisschen ulkig.
Aber, das sind eher Äußerlichkeiten, während das Innere auf der Strecke bleibt. Man muss praktisch immer einen Schritt abschließen, um in die nächste Entwicklungsstufe zu kommen. Und da fehlt es eben oft. Und da ist es wichtig, wenn man genug Mama hatte, dann braucht man das später nicht mehr. Dann ist dieser Entwicklungsschritt abgeschlossen. Ja. Und dann erst kann man die nächsten Schritte gehen. Und wenn man das nicht hatte, bleibt man immer auf dieser Stufe stehen und ist eigentlich bedürftig und sucht die ganze Zeit danach, weil man das am Anfang nicht hatte. Ja. Und das zieht sich dann durchs ganze Leben. Das ist eben das Wichtige.
Ich muss dazu noch eins hinzufügen. Wir können natürlich das, was die Naturvölker auf gar keinen Fall 1:1 übernehmen, weil wir eben dass das Kind genügend Mutter und genügend Basis gesammelt hat. Das haben wir nicht. Das heißt, dann zum Beispiel ein Kind, was sowieso schon auf relativ, sagen wir mal, gefühlsmäßig wackeligen Beinen steht, dann solchen Ritualen zu unterziehen, das ist Unsinn.
Das geht nicht.
Das kann man nicht machen, das darf man auch nicht machen. Ja. Sondern man muss sagen, dass man erstmal an der Basis arbeitet, ne? Dass die fest ist. Deswegen Mutter mindestens 3 Jahre würde ich immer unterstreichen.
Und oft ist es ja so, dass die Frau, wenn sie Mutter ist, für den Mann uninteressant wird als Partnerin. Mhm. Weil in dem Moment das unerfüllte eigene Säckchen mit der Mutter, das projiziert sich dann auf die Partnerin. Und deswegen trennen sich sicherlich auch viele Paare nach 2, 3 Jahren, weil der Mann die Frau plötzlich überhaupt nicht mehr attraktiv findet. Natürlich, wenn er seine Mutter in ihr sieht, dann wird er auch mit ihr nicht schlafen wollen, dann wird er kein neues Kind mit ihr zeugen wollen. Dann wird er sich die nächste Frau suchen, weil er ja denkt, das liegt an der Frau. Ja. Aber es liegt tatsächlich an seiner eigenen unerfüllten Muttersituation. Und das ist eine Arbeit, die wir viel auf der Matte, vor allen Dingen mit den jungen Männern, du arbeitest ja dann überwiegend mit den Männern, ich dann eben auch, wenn es dann um die Mama geht, aber dass das nachgenährt wird, dass das, und das kann man nachnähren. Mhm.
Das ist jetzt nochmal ein total spannender Aspekt, weil genau, weil ja so viele Paare sich trennen und gar nicht wissen, was ist denn hier eigentlich passiert, und dass man sich das bewusst macht und wirklich damit arbeitet, um den nächsten Schritt gehen zu können. Das ist also die nächste Entwicklungsstufe sozusagen zu schaffen. Mhm. Das ist total gut.
Ja. Also das lässt sich durchaus bewerkstelligen.
Also man kann da vieles wieder heilen. Und natürlich wird man nicht werden wie jemand, der eben von das ganze Anfangsleben 3, 4, 5, 6 Jahre die Mutter immer da war. Ne? Das können wir, glaube ich, nicht erreichen. Aber wir können es so weit erreichen, dass wir spüren, dass wir schon festen Boden unter Füßen haben, dass wir bemerken, wann wir zum Beispiel das Unerfüllte, was eigentlich unsere Mutter angeht, auf die Partnerin oder auf den Partner projizieren, damit wir wach werden, halt. Da gehört das nicht hin, sondern dass die Tränen eben, wo Mutter fehlt, auch fließen können. Mhm. Und das hat sich eigentlich, wenn man so sieht, da wo Menschen diesen Weg beschritten haben und auch gegangen sind mit Primärtherapie, mit Ausdruck von Gefühlen und so weiter, da haben sie eindeutig große Erfolge für sich erzielt. Mhm. Also man kann da vieles auch im Nachhinein noch wieder in Ordnung bringen. Ne?
Das ist ja auch eine schöne Aussicht, dass man nicht sagt, oh Gott, alles verloren, sondern dass man
das
auch noch mal nach...
Nein, steht für eine glückliche Kindheit, gibt es ein Buch, glaube ich, was so heißt.
Also man kann da viel ändern, wenn man denn, und das ist natürlich ein Bewusstwerdungsprozess. Es ist, sich bewusst zu werden über Gefühle, wie funktionieren wir eigentlich, was für eine Auswirkung hat mein Vater auf mich, welche hat meine Mutter auf mich.
Welche Schwachstellen habe ich, aber auch welche Fähigkeiten habe ich. Und also dass man sich mit sich selber beschäftigt, dass zwei erwachsene Menschen jetzt schon 27 Jahre verheiratet sind.
Ja, und das ist vielleicht in der Schwangerschaft eine gute Chance, sich mal, wenn man mehr zur Ruhe kommt, also viele arbeiten ja noch, aber viele sind auch krankgeschrieben oder haben Beschäftigungsverbot, wenn man da vielleicht anfängt, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, um das nicht seinem Kind dann mitzugeben, dass man sich wirklich vorher bewusst wird und noch viel besser natürlich, bevor man schwanger werden möchte, das ist natürlich das Allerbeste, wenn man da schafft, sich schon mal damit zu beschäftigen und dann...
Und wenn man auch weiß, mit der Schwangerschaft und mit der Geburt ist es nicht unwahrscheinlich, dass alte Geschichten an Türen, die man lange, lange verschlossen und schon gar nicht mehr vorhanden geglaubt hat, dass daran gerüttelt wird und dass da sicherlich manche Tür aufgehen kann und Gefühle aus der frühesten Kindheit hochkommen können. Ne?
Ja.
Dass man darauf vorbereitet ist. Ne?
Genau, nicht so überwältigt davon.
Ja, und dann schon mal weiß, ach so, dass... da kann ich was machen. Ne? Mm. Und das kann auch passieren. Ne?
Ja, wunderbar. Wenn jetzt Eltern das hören und sagen, sie würden gerne mit euch irgendwie zusammenarbeiten, habt ihr denn noch Kapazitäten oder wie können wir das hier drunter schreiben, dass die Leute sich an euch wenden können oder was?
Also wir arbeiten jetzt nach Bedarf. Wir haben jetzt nicht mehr so ein großes Kursangebot. Aber wir arbeiten auch über Zoom-Call mit Menschen. Also es kann auch jemand aus einem ferneren Ort sein. Also man kann uns einfach mailen oder anrufen.
Und dann wir schreiben das dann hier drunter.
Ja,
sehr schön. Haben wir doch irgendwas vergessen? Findet ihr noch was, was wir nicht besprochen haben mit dem...
Also erstmal schön, dass du diesen Kongress machst. Ja. Ne? Ganz herzlichen Dank dafür.
Ja.
Ich glaube, können wir auch sagen, wir finden, dass diese Themen, dass es wichtig ist, dass es verbreitet wird. Menschen müssen erstmal wissen, dass es Türen gibt, bevor sie da durchgehen können.
Genau, das ist total wichtig.
Dass es Möglichkeiten gibt, auch erstmal, wo kommen meine Gefühle überhaupt her? Ich würde mal heute sagen, dass die aus der Arbeitszeit, dass ca. 70% der Trennungen von Paaren gar nicht mit den Paaren selber zu tun haben. Das ist das, was sie an Verstrickung mitgebracht haben von ihren Eltern und sich da immer wieder abspulen. Und dann am Ende trennen sie sich, aber gar nicht, weil es wirklich von ihnen, weil es übertragene Sachen waren. Ne? Und das muss man aber auch erstmal wissen, dass zum Beispiel viel Streit vielleicht der Streit der Eltern war, den man mit in die eigene Beziehung getragen hat.
Ja. Und dass man dann wieder in die nächste Beziehung trägt, die erstmal ganz anders aussieht, aber letztendlich dann wieder so endet, weil man das ja noch nicht gelöst hat.
Sie wieder dasselbe da hineinträgt. Ne? Genau.
Wir haben es nicht selten erlebt, dass man das vielleicht auch bei älteren Menschen dann nach 30 Jahren mal aufgestellt hat. Und dann war die Liebe von der ersten zum ersten immer noch groß. Mhm. Weil es ist nicht die Liebe, die zu wenig ist. Es ist das Ganze drumherum, was...
Das Unbewusste, ne? Was wir eben alles
bewusst bleibt, ganz genau.
Und von daher, danke, weil das einfach ein wichtiger also finde ich ja, wichtige Impulse sind, wie wir jeden Impuls, hier kommt zum Beispiel auch so eine, das ist ja wie gesagt eigentlich eine Jugendherberge, und da kommen auch Leute eines Männerprojektes hierher, wo wir gesagt haben, auch das unterstützen wir gerne, weil es da um letztens Endes um Initiationen geht, die aus dem Indianischen kommen, und das ist alles in der Richtung, unterstützen wir gerne, und vielleicht findet die Arbeit oder auch die Erkenntnisse und die tiefen Einsichten, die wir in diesen vielen Jahren erleben durften und haben durften, irgendwie einen Niederschlag, dass sie anderen Menschen in irgendeiner Form übers Internet oder wie auch immer helfen können, damit man sieht, es Türen gibt. Und die muss man, wie gesagt, erstmal kennen, sonst kann man nicht durchgehen.
Ja, und es ist so wertvoll, wenn man das am Anfang des Lebens eben schon macht, damit man seinen Kindern einen guten Weg, dass man denen nicht was mitschleppt, was man eigentlich selber, was gar nicht nötig wäre. Das ist einfach so wichtig.
Genau.
Ja, gut, das ist jetzt ein. Danke ich euch ganz herzlich für dieses
Schöne. Sehr gerne. Wir danken dir. Schön, dass wir dabei sein dürfen.
Sehr gerne. Tschüss.